Harz Quadro, hallo?
Hallo?
Ich bin da, bist du da?
Ja!
Vermisst du mich eigentlich?
Vermissen?
Ja, ob du mich vermisst. Ich bin ja gerade nicht in Berlin und da habe ich mich heute gefragt, ob du mich vermisst.
Ja.
Das habe ich nicht erwartet.
Natürlich. Was denkst du denn? Nur an dich gedacht den ganzen Tag.
Echt?
Ja. Ja. Ich habe mir eine kleine Puppe selber genäht.
Jetzt wird es zu viel, Don. Jetzt wird es unglaubwürdig.
Doch, das ist so. Wir hatten ja immer über Merchandise nachgedacht. Und ich dachte, jetzt in der Zeit deiner Abwesenheit, die habe ich fruchtvoll genutzt und habe eine Viola-Puppe entworfen.
Was heißt
entworfen.
Denn bitte fruchtvoll benutzt, die Puppe? Ne?
Genutzt! Die Zeit, nicht die Puppe, weil ich in dieser Zeit eine Viola-Puppe entworfen habe.
Na, bin ja gespannt.
Und die steht auch bald im Harz Quadro Shop zur Verfügung.
Im Harz Quadro Merch Shop.
Im Merch Shop.
Wo man unter anderem, was wir ja schon lange machen wollten, diese Menstruationstasse aber als Schnapsglas erwerben kann.
Zum Beispiel. Und natürlich getragene Schlüpper.
Und Fußsachen.
Mhm. Socken.
Socken. Mhm. Lauter so feine Dinge. Und natürlich, oh Gott, ich kann es nicht sagen.
Sag's.
Den Eiter aus deinem Bauchnabel.
Du meinst,
wer sich an eine der ersten Folgen erinnern kann, da hat Dawn erzählt, dass sie in ihrer alten Piercing-Narbe am Bauchnabel sich Eiter sammelt, den sie oft rausdrückt. Und dann haben wir danach Rückmeldungen bekommen, dass manche Leute von dieser Geschichte einen Kotzreiz bekommen haben.
Was?
Natürlich.
Das habe ich nicht bekommen, diese Rückmeldung.
Doch.
Weiß ich nichts mehr, habe ich vergessen.
Hast du verdrängt.
Kotzreiz.
Ja, Kotzreiz.
Von meinem kleinen Eiterwurm.
Dimmi hat uns gesagt, er hatte Kotzreiz von dieser Geschichte.
Ja, ach, come on. Den kannst du ja eh kannst du vergessen.
Ja, herzlich willkommen bei Harz Quattro, ihr Lieben. Mhm. Eurem Lieblingspodcast.
Der Podcast für euch, ne? Für euch alle.
Das ist auch so ein richtig schlechtes Motto. Aber gut.
Nee, ja.
Ja, moderiert wird dieser freundliche Lebensfroh-Podcast von mir, Viola, und meiner charmanten Kollegin
Dawn. Ja!
Richtig. Und wir haben uns heute mal wieder ausgiebig einem Thema gewidmet. Ne?
Unserem eigentlichen Lieblingsthema.
Dieses Thema geht uns alle an.
Richtig. Und wir dachten, weil wir das auch schon natürlich irgendwie öfter mal in anderen Zusammenhängen erwähnt haben, dass wir uns einer Folge mal ausschließlich diesem Thema widmen. Denn wir denken, das ist wichtig. Und deswegen.
Ja, ich sag's einfach. Es geht heute um toxische Männlichkeit.
Toxic Masculinity.
Baba. Ja, der Begriff ist ja bei unserem Podcast schon sehr häufig gefallen. Aber wir haben ihn nie wirklich erklärt oder ihn ausführlich besprochen. Deswegen denke ich, fangen wir doch einfach mal ganz basic damit an, was bedeutet eigentlich toxische Männlichkeit?
Genau. Und ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist, da klarzustellen, weil mir das auch schon oft begegnet ist, Menschen, die halt den Begriff toxische Männlichkeit oder dieses System so verstanden haben, dass Mann und Männlichkeit gleich toxisch ist. Das ist ein Irrtum.
Richtig.
Das ist damit nicht gemeint. Das erstmal vorab. So, genau.
Es geht eher um ein, würde ich jetzt sagen, um ein soziales Konstrukt von Männlichkeit, toxisch ist.
Mhm. Genau. Das für die betroffenen Männer an sich selber toxisch ist, aber auch für ihr Umfeld. Und ja, Umfeld kann natürlich auch im digitalen Raum sein.
Ja, naja, genau. Also es ist wirklich für jeden Menschen auf dieser Welt ein Problem, toxische Männlichkeit.
Eben, und ich finde, deswegen ist es eigentlich etwas, was über uns allen schwebt.
Genau.
Und deswegen ist es uns auch so wichtig, darüber zu reden. Und ja, weil eben, wie gesagt, mir ist es schon öfter passiert, dass ich irgendwie mit Menschen gesprochen habe, vor allem mit Frauen auch, die irgendwie gesagt haben,
also ich verstehe das überhaupt nicht, was das soll jetzt, warum ist denn jetzt hier irgendwie, also ich muss da mich auch irgendwie, ich muss da auch die Männer in Schutz nehmen.
Und ja, ja. Das passiert dann natürlich halt, wenn man sich mit diesem System nicht auseinandersetzt, noch nicht irgendwie sich eben kein Wissen darüber angeeignet hat. Und da kommen wir jetzt ins Spiel, richtig?
Richtig. Also nochmal, um den Begriff ganz klar zu definieren, würde ich einfach nochmal sagen, toxische Männlichkeit beschreibt ein verletzendes Verhalten gegenüber sich selbst und aber auch anderen, das sich vor allem um Macht, Gewaltausübung, sexuelle Eroberung, Status, Aggression und Kontrolle kreist.
Genau. Und im Endeffekt ist es quasi, es ist losgelöst vom eigentlichen Geschlecht, vom Sex, sondern es ist etwas, was quasi Männlichkeit, also als Gender, dem sozialen Konstrukt von Gender angehörig ist. Weil,
also Gender im Sinne von eigene Identität, meinst
genau.
du?
Genau. Also Gender ist ja ein soziales Konstrukt.
Genau.
Und wohingegen quasi Sex, Geschlecht eher biologisch, genetisch, das darauf basiert, aber Gender halt etwas ist, was irgendwie durch soziale Normen konstruiert wird und man performt es quasi. So. Mhm. Genau, und toxische Männlichkeit ist etwas, was eigentlich den meisten Männern auf dieser Erde von Kindesbeinen an vermittelt wird. Das genau. sind dann so ganz in unseren erwachsenen Augen vielleicht banale Sachen, wie dass man einem kleinen Jungen sagt, reiß dich mal zusammen, Männer weinen nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Was gleichzeitig auch noch zutiefst rassistisch ist.
That's right, genau.
Ja, sei kein Weichei, sei kein Waschlappen.
Genau.
Also
so, ja.
im Grunde genommen wird Jungen oder Männern von Kindesbein an beigebracht, männlich sein bedeutet, keinen Wert auf soziale oder emotionale Kompetenzen zu legen, sondern irgendwie wird halt vermittelt, die gesunde Art, mit Stress und Sorgen klarzukommen, ist zum Beispiel mit Hilfe von Sport oder ja. Musik oder sowas, mhm. aber auf keinen Fall durch Reden.
Nee, nicht über Emotionen reden, Emotionen genau. nicht, Emotionen verdrängen. Weil genau. halt in dem
keine Schwäche zeigen.
Mhm. Weil auch in dem Konstrukt von toxischer Männlichkeit alles, was weiblich konnotiert ist, was ja über Gefühle reden, zum Beispiel weinen, sowas beinhalten würde, einfach verpönt ist. Das ist halt unmännlich.
Ja.
Etwas, genau. Und das ist nicht erstrebenswert.
Im Grunde genommen kann halt toxische Männlichkeit dazu führen oder führt in unserer Gesellschaft dazu, dass Männer sehr viel mehr anfällig sind für Alkoholismus, für Drogensucht, bei Gewaltverbrechen und aber auch in den aktuellen Selbstmordraten. Also Suizid beispielsweise ist die häufigste Todesursache bei Männern unter 30, häufiger als Krankheiten oder Unfälle.
Ja, das ist nämlich, weil das ist ja auch, ich habe mir da auch die Suizidrate von Deutschland 2018 quasi mal aufgeschrieben. Und das ist auch sehr interessant, weil das ist ja auch oft so ein Argument von Menschen, Männern, die irgendwie sowas sagen wie, ja, Frauen, warum haben die sich immer so und was ist jetzt mit dem ganzen Feminismus? Männern, die geht's auch viel schlechter. Suizidrate zum Beispiel kann man doch sehen und sowas. Und ja, das ist auch ein immenser Unterschied, weil die Suizidrate in Deutschland von 2018, insgesamt gab es in diesem Jahr 9.396 Suizidfälle, von denen 2.285 weiblich waren und 7.111
männlich.
Und das ist natürlich ein immenser Unterschied.
Immens.
Mhm. Und ja, es ist eben oft darauf zurückzuführen, dass halt, wenn man nicht lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen, was einfach vermittelt wird, was irgendwie gesellschaftlich verpönt ist, dann müssen Probleme natürlich anders bewältigt werden. Richtet sich die Aggressivität, die daraus auch resultiert, oft, weil das ist ja auch so eine Verzweiflung, gegen einen selber. Das kann natürlich in so Tendenzen zu Depressionen und Süchten und halt auch einfach nicht auf den eigenen Körper achten, auf die eigene Gesundheit achten, also sich selber vernachlässigen führen. Es kann halt aber auch, und das ist ja irgendwie auch einfach ganz gesellschaftlich offensichtlich, dass oft, wenn es um häusliche Gewalt geht, dass es da einfach meistens so ist, dass der männliche Part in der Beziehung, und gut, wir bewegen uns jetzt gerade im binären System, aber
total, ja, das wollte ich anfangs eigentlich auch noch hinzufügen, dass wir sehr binäre Sprache heute anwenden.
Ja, genau. Und dass es sich halt aber einfach meistens in den meisten Fällen eben der männliche Part der Beziehung gegen den weiblichen richtet.
Genau, ich meine, im Endeffekt gibt es, das sei auch noch dazu gesagt, es gibt natürlich auch eine toxische Weiblichkeit, die aber eher darin besteht, dass sie sich gegen die Frauen selbst richtet. Also, dass sich Frauen eher selber damit schaden.
Genau, das ist eher ist das autoaggressiv? Nee, ich glaube, wenn man sich gegen sich selber richtet, ist es, glaube ich, eher,
genau,
ist das autoaggressiv,
also kurz,
ich glaube schon.
Kurz nochmal zur Erklärung, zum Beispiel toxische Weiblichkeit definiert sich zum Beispiel über die Begriffe Ohnmacht, Gewalterfahrung, sexuelle Hingabe, Gefallsucht, Konfliktvermeidung und Kontrollverlust. Also irgendwie bei toxischer Weiblichkeit stellen Frauen die Erwartungen anderer immer vor die eigenen. Ich weiß nicht, ich kenne das zum Beispiel halt bei mir in so einer Hinsicht, dass ich mein Aussehen viel zu viel hinterfrage oder mich vergleiche.
Ja, genau.
Oder aber auch, dass man den eigenen Selbstwert von einem Mann abhängig macht. Dass man denkt, man ist nur etwas wert, wenn man einen Beziehungspartner hat oder
begehrt ist.
Oder sich begehrt fühlt oder genau, begehrt ist von einem Mann.
Genau, aber es gibt halt eben, genau, weil Frauen, und das kann ich absolut zu 100%ig bejahen, dass es einem eigentlich als Mädchen von Anfang an, von klein auf an vermittelt wird, dass es wichtig ist, wie man auszusehen hat.
Absolut, absolut.
Genau, da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Und das ist halt das hat auch, wie auch bei toxischer Männlichkeit, auch viel mit so traditionellen Erwartungen an so Rollen zu tun. Dass es halt wichtig ist, für eine Frau Familie zu gründen und Kinder zu haben. Und
so perfekt zu sein.
Mhm.
In allem perfekt zu sein.
Und was daran halt auch noch ganz schlimm ist, und das ist auch etwas, was ich auch kenne, leider, und du kennst es auf jeden Fall auch, dass man halt untereinander, also wenn Frauen zusammen sind, dass es dann auch oft zu so einer Konkurrenz, zu so einem Konkurrenzgefühl kommt und zu so einer Stutenbissigkeit.
Ja, genau, total. Ja, und gerade auch was dieses, weil wir ja auch über Krankheiten gesprochen haben, und Frauen leiden natürlich mehr unter Essstörungen oder Burnout oder Depressionen, wobei ich Burnout oder Depression vorsichtig finde, weil einfach Männer grundsätzlich viel weniger zum Arzt gehen.
Ja, natürlich. Mhm.
Also mit diesem Schwäche eingestehen oder mir geht es nicht gut, ja, führt dazu, dass Männer viel, viel weniger zum Arzt gehen, vor allem auch zu TherapeutInnen.
Mhm.
Also ja, weil sie keine Schwäche eingestehen können oder wollen. Ich wollte jetzt noch was, ganz kurz was vorlesen aus dem Buch Sei kein Mann von J.J. Bohler.
Do
it! Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, weil wir gerade ja drüber gesprochen haben, wie Männer, wie kleine Jungen aufwachsen. Und er schreibt dazu: Männern wird beigebracht, eine Maske zu tragen, eine Fassade, die ihre wahren Gefühle und Probleme verdeckt, mit denen wir von klein auf konfrontiert sind. Und weil die Gesellschaft grundsätzlich patriarchal ist, indem sie Männer begünstigt, die privilegierte Positionen einnehmen, erweckt sie den Eindruck, als hätten Männer keine Probleme, unter denen sie leiden. Es ist eine Art zweischneidiges Schwert, ein giftiges Allheilmittel. Dasselbe System, das Männer in der Gesellschaft bevorzugt, ist am Ende auch das System, das sie einschränkt, ihr Wachstum hemmt und schließlich zu ihrer Zerstörung führt.
Boom, boom, boom.
Ja, also irgendwie ja, das...
voll. Und ich finde,
das ist ein, was bei dem Buch von J.J. Bola eben so interessant ist, dass er halt, was man sehr selten hört, aber er ganz klar sagt, Feminismus ist auch eine Erleichterung für Männer. Ganz klar.
Ja, also das ist ja klar. Das ist, also, ich, ja, also das ist ja das Ding. Das ist es ja. Es ist ja nichts irgendwie, das Patriarchat schadet uns ja allen. Es ist ja nicht nur irgendwie, Frauen sind benachteiligt. Nein, es ist halt das Problem, dass es sich gegen alle richtet. Und das ist halt irgendwie aber so paradox daran, dass so viele das irgendwie überhaupt nicht verstehen können wollen.
Ja, weil Männer halt so total Angst haben, da ihre Privilegien zu verlieren, total. In Anführungsstrichen.
Ja, ist ja auch so.
Und deswegen denken sie halt, je mehr Macht in Frauen bekommen oder in weitere Positionen vorrücken, desto mehr verliere ich. Aber vielleicht ist es genau das Gegenteil, sondern dass sie vielleicht auch mehr gewinnen. So.
Ja, natürlich. Aber ja. Das ist ja, ich meine, das war ja bei jeder feministischen Welle, war das ja irgendwie genau die Angst der Männer, dass sich halt die Gesellschaft umordnet.
Ja.
So, ich habe übrigens einen neuen Begriff gelernt, den wollte ich mal sharen hier. Und zwar den Begriff Thomas-Kreislauf. Hast du das schon mal gehört?
Nee, erzähl.
Da geht's nämlich, das beschreibt nämlich quasi das Phänomen, dass, und das ist von der Albeit-Stiftung aus so einer Studie hervorgegangen, dass es natürlich trotz der Frauenquote von 30% in vielen Vorständen natürlich trotzdem hauptsächlich nach wie vor immer noch Männer sitzen. Und der Thomas-Kreislauf heißt es, weil halt, also jetzt auf Deutschland bezogen, in vielen deutschen Vorständen ganz viele Thomasse und Michaels sitzen. Und diese Thomasse, ja, das ist der häufigste Name. Und diese Thomasse und Michaels,
oh Gott,
die stellen auch am liebsten das ein, was sie kennen. Und
also
zwar
auch Thomasse und Michaels.
Exactly, yeah. Genau. Und naja.
Ja, na klar. Ja, ja, ja.
So, weil das halt irgendwie, da denkt man, okay, wir sind halt auf der gleichen Wellenlänge. Macht psychologisch auch irgendwie Sinn. Mhm. Ist trotzdem scheiße und ungerecht.
Ja, und das liegt aber auch daran, was ich immer wieder erlebe, dass es Männern extrem schwer fällt, sich Situationen oder einem kulturellen Wandel anzupassen. Und das wird uns Frauen in die Wiege gelegt.
Sich anzupassen,
Frau,
ne?
Genau, als Frau lernst du immer, dich anzupassen. Dem Mann vor allem, sei es in sexueller Hinsicht, sei es in kultureller Hinsicht. Frauen passen sich immer den Männern an, immer. Und jetzt ist es für Männer auf einmal ganz schwierig, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen, wo sie sich mal anpassen müssen, weil sie das davor noch nie mussten.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde, was mich einfach so schockiert an dieser ganzen Sache ist, dass es halt uns alle betrifft und dass es aber irgendwie so, eigentlich so, ja, wir machen jetzt hier irgendwie eine Podcast-Folge über toxische Männlichkeit, so. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das anhören werden, so, ne? Aber es ist halt irgendwie so, es ist omnipräsent und es geht uns alle an und so wenige Leute setzen sich eigentlich damit auseinander und ich verstehe das nicht.
Ja, also ich meine, dazu müsste man mal wirklich ernsthaft einen Mann fragen, warum das so schwer ist.
Ja, voll.
Also warum, also ich, klar, ich meine, diese, wenn du das nie gelernt hast, über Gefühle zu reden, dann ist diese Hürde wahnsinnig groß. Ich habe das ja auch selber erlebt in meinen letzten Beziehungen, dass die Männer absolut unfähig waren, über ihre Gefühle zu sprechen, außer es waren Drogen oder Alkohol im Spiel.
Ja, Erfahrung habe ich auch gemacht.
Genau, und das hat das für uns alle schwerer gemacht, also für alle.
Mhm.
Und das ist einfach, ja, also wo soll das hinführen? Und manchmal bin ich auch so müde, weil ich mir denke, ich als Frau in der Gesellschaft, ich muss mich auch so vielen Herausforderungen stellen und so viele Dinge dazulernen oder weiß ich nicht was. Warum schafft ihr es nicht, euch damit auseinanderzusetzen? Ja, kennst du das auch, dass dich das wütend macht oder dass du davon gelangweilt, genervt bist?
Ja, ich habe halt irgendwie manchmal das Gefühl, dass ich einfach als Frau mich mehr anstrengen muss für die Sachen, die ich erreichen möchte.
Ja, genau, klar.
Ja.
Klar. Also genau, eben, dass man sich als Frau in dieser Gesellschaft auch Dingen stellen muss und man beschäftigt sich aber damit. Und ich habe das Gefühl, Männer tun halt nichts aktiv dafür. Also
oft nicht.
Ich will nicht alle Männer natürlich, aber die meisten.
Die Mehrheitsgesellschaft, die männliche, ja, Mehrheitsgesellschaft, genau. Nicht, nee, auf jeden Fall.
Das ist ja auch so, ich war auch diese Diskussion mit meinem, oder was heißt, das waren keine Diskussionen, aber mit meinem Ex-Freund war es ja ganz genauso, dass ich oft gesagt habe, ey, bevor du die Dinge mit dir selber ausmachst, sprich doch mit mir darüber, weil das ist für mich schwieriger, wenn ich merke, es ist was und du machst es mit dir alleine aus. Und trotzdem hat er das nie gewagt.
Zudem habe ich auf jeden Fall eine bessere Idee zu deinem Problem als du wahrscheinlich.
Hä? Wie meinst du?
Hättest du noch lustig dazu sagen können. Zudem sind deine Probleme eh wahrscheinlich besser bei mir aufgehoben, als wenn du die alleine mit dir ausmachst.
Ja, ja, voll. Also es ist ermüdend, irgendwie ermüdend. Hast du denn das Gefühl, dass toxische Männlichkeit zunimmt oder sich irgendwie gewandelt hat?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ich glaube nicht, dass es zugenommen hat. Mhm. Das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber auch, ich weiß es nicht. Ich denke mir halt aber, es ist halt irgendwie jetzt gerade so eine Bewusstwerdung des Ganzen, aber irgendwie kommt es mir auch gar nicht so vor. Also teilweise natürlich in so ein paar Bubbles, so in Berlin vielleicht, ja, und dann vielleicht auch noch in Leipzig, so, in so Kunstkreisen, Kulturkreisen, solche Leute beschäftigen sich damit, aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Vielleicht noch Leute, die irgendwie so sozial irgendwie tätig sind, aber irgendwie, also.
Ja, vor allem, also was mir halt auffällt, dass es halt immer mehr so, hat man ja auch an den letzten Attentätern gesehen, dass die teilweise halt in so antifeministischen Gruppierungen waren oder Incels waren.
Oh ja,
Incels,
ja.
Bedeutet, darüber haben wir auch schon öfters gesprochen, diese involuntary Celibates, wie spricht man das aus? Unfreiwillige
Zölibats
leben. Und das ist halt, je weiter der Feminismus voranschreitet, der ja in den letzten Jahren viel auch im Gespräch war durch MeToo oder sowas, und dass sich dadurch so ganz extreme Gruppierungen gebildet haben, die extrem misogyn sind, auf jeden Fall.
Ja, 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 voll.
Das hat auf jeden Fall, und vor allem habe ich auch das Gefühl, mit dem aktuellen Rechtsruck, dass vor allem diese Gruppierungen total.
Ja, ja, das sieht man ja, da haben wir vor ein paar Folgen drüber geredet, auch an diesem NSU 2.0, das ist ja auch vor allem irgendwie gegen eloquente, genau, sich gut artikulierende Frauen geht, die einfach auch ein politisches Standing haben. Genau, und das halt irgendwie dann irgendwie von irgendwelchen, dass halt da nicht irgendwie auf einer sachlichen Ebene es ist eh dumm, aber das ist halt irgendwie einfach, dass das keine sachlichen Angriffe sind, sondern es geht halt auch vor allem einfach gegen die Frau als Frau an sich, so.
Oder halt gegen jede Art von
auf jeden Fall, doch.
Begriff.
Also es geht ja nicht nur gegen Frauen, es geht ja natürlich auch irgendwie, es geht gegen alles, was nicht dem Cis-Mann entspricht.
Oder Heteronormativität, ja. Genau. Was ich halt auch teilweise immer noch total problematisch finde, und ich glaube, das ist halt auch ein großer Faktor, warum sich so wenig verändert, ist halt die Darstellung von Männern im Film, Fernsehen, Kulturbereich.
Auch, ja, natürlich, weil das wird da ja auch die ganze Zeit reproduziert.
Extrem. Und ich bin das auch so müde, das zu sehen.
Also boring. Ja.
Ich habe irgendwie, das wollte ich auch kurz vorlesen, so einen kleinen Bericht über Joker, diesen Film mit Joaquin Phoenix.
Ja.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe gelesen, ich lese vor, als im vergangenen Herbst, vor 2 Jahren war das, glaube ich, die ersten Trailer für den Blockbuster Joker zu sehen waren, wurde sofort die Frage diskutiert, ist Joker ein Incel? Verherrlicht diese Figur, dieser verbitterte Außenseiter, der weiße, einsame und von Frauen zurückgewiesene Mann, eine Art gerechtfertigte Gewalt? In der Realität gingen diese Sorgen so weit, dass in vielen amerikanischen Kinos bei den Premieren Zivilpolizisten saßen, um Anschläge zu verhindern.
What?
Ja, ja.
Krass.
Ja. Ja, und das ist ja auch so dieses Perverse bei diesen Incels, dass sie denken, ihre Gewalt ist gerechtfertigt, weil sie von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, weil Frauen nicht das tun, was sie möchten, und deswegen ist es absolut gerechtfertigt, sich so zu verhalten. Das ist so pervers.
Also jetzt nochmal auf diesen Film bezogen, ich habe den gesehen.
Ja.
Ich fand den nicht so geil und ich würde den jetzt auch nicht in Schutz nehmen wollen, aber das Problem des Jokers basiert, ist also, dass es mit Frauen nicht läuft, dass sein liebes Sexualleben nicht läuft, ist ein Teil, aber es ist halt gar nicht irgendwie der zentrale Punkt des Films.
Ja.
Aber natürlich kann man diese Frage so stellen, weil wie sieht ein Incel aus? So könnte der auf jeden Fall aussehen. Keine Frage, natürlich. Ja, aber ich meine halt, also so wird es halt irgendwie dargestellt, aber ich meine, was wir natürlich auch alle kennen, ist halt irgendwie so auch natürlich körperliche Darstellung von Männern, wie ein Mann auszusehen hat, was auch irgendwie so ist, oh mein Gott, also was bei Frauen ja genau das Gleiche ist, so. Irgendwie so überhöhte Schönheitsideale, aber dann halt auch irgendwie dieses, was man zum Beispiel auch irgendwie in so deutschen Film, Tatort und sowas auch ganz oft sieht, so dieser abgeklärte, coole Typ.
Ja, ja, genau.
Der halt aber eigentlich auch irgendwie ein Drogenproblem hat oder ein Alkoholproblem und zu Hause ist auch irgendwie Stress, aber er zieht einfach seinen Job durch, weil das ist einfach das, was er kann.
So Figuren wie James Bond, die halt so mit absoluter Männlichkeit identifiziert werden, der aber ganz klar richtig viele psychische Probleme hat. Und aber wie so ein einsamer Wolf sein Leben führt. Und das ist halt geil. Und das ist so omnipräsent.
Oh, das kotzt mich auch so an, dieses ich bin der einsame Steppenwolf-Ding.
Genau.
Oh mein Gott. Und wenn es aber um eine Frau geht, dann ist sie eine einsame, alte, verbitterte. So in der Art.
Genau. Und dieser einsame Wolf, der keine sozialen Kontakte pflegt und so. Wo ich bin so müde, das zu sehen. Das ist so uninteressant. Das ist so langweilig.
Super. Weil er das auch irgendwie alles mit sich selber ausmachen kann. So, nee, ist keine gute Idee. Kommt meistens nicht so eine gute Sache bei raus.
Voll, voll. Und diese Geschichten gibt es einfach zuhauf und sind so omnipräsent. Und natürlich können solche Geschichten erzählt werden, aber sie wurden viel zu lange erzählt. Und das ist einfach Zeit für andere, für neue Identifikationsfiguren für Männer.
Auch.
Ganz
auch.
Klar. Mhm. Also ich meine, was ich auf jeden Fall interessant war, wo ich merke, da sind neue Strömungen, darüber haben wir auch schon geredet, Serien wie Sex Education oder für mich auch eine ganz tolle Serie, The End of the Fucking World, wo man neue, junge, neue männliche Figuren sieht, die so viel angenehmer sind.
Ja, eben, das voll. Und ich finde es aber auch, also ich habe das Gefühl, da bewegt sich schon einiges gerade. Also jetzt nicht so, natürlich nicht komplett, aber da tut sich so ein bisschen was. Und ich finde es aber auch immer interessant zu sehen, wenn man sich jetzt irgendwie mal so Sachen anguckt, die so ein bisschen älter sind, vielleicht so 2000 oder auch schon 90er, wie immens diese Unterschiede sind, auch wie die Sprache genutzt wird, was damals noch ging, was heute ein totales Tabu wäre und natürlich eben auch Darstellung von Weiblichkeit, von Gender. Total.
Voll, 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 voll.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr umfangreich und es geht halt eben auch in so viele Bereiche unseres gesamten Lebens, unserer ganzen Kultur mit, fließt es halt ein.
Genau.
Und es ist halt irgendwie einfach wichtig zu erkennen, dass dieses System, dieses Konzept, dass es Toxic Masculinity einfach zeigt, dass bestimmte traditionelle Gendernormen, dass die einfach schädlich sind.
Wie männlich wie weiblich.
Also ja, auch, alle leiden, natürlich.
Alle leiden unter diesen starren Geschlechterrollen.
Ja.
Alle.
Ja, total. Alle.
Und ich,
alle.
Mein, wir erleben das ja selber, dass, oder ich kenne es auch von mir, diese ständige Diskussion über Gender, über Sprache, die ist verdammt anstrengend und kann auch nervig sein und ist auch für mich manchmal super anstrengend und ich weiß auch nicht, was richtig und falsch ist manchmal oder wenn man überhaupt richtig und falsch sagen will. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es einfach dazu führt, dass diese starren Geschlechterrollen merklich uns allen nicht gut tun.
Eben, das ist es ja. Ich meine, was war mein Hauptthema in meiner Pubertät, wie ich aussehe?
Natürlich.
Ne?
Und das ist halt leider, also ich meine, das war für Frauen schon immer ein Problem, wird aber auch bei Männern immer mehr zum Problem. Wahrscheinlich durch soziale Medien oder so, dass dieser Fokus auf Aussehen auch bei Männern mehr und mehr zunimmt. Ja.
Ja, aber das, was du eben gerade noch mal gesagt hast mit der Sprache, ja, also ich meine, ich kenne das natürlich auch. Ich glaube, was halt einfach wichtig ist, ist, dass man eben merkt, dass man lernen kann. Es geht ja einfach nur darum, offen zu sein, interessiert zu sein und dazu zu lernen. Und man kann auch mal einen Fehler machen, aber es ist doch irgendwie wichtiger, ein Miteinander zu kreieren, wo alle sich irgendwie auf Augenhöhe fühlen und keiner sich irgendwie beleidigt oder diskriminiert fühlt. Also das ist doch irgendwie wichtiger als die eigene Bequemlichkeit und die eigenen starren Vorstellungen, die eigenen Konzepte, die man gelernt hat. Man kann auch neu lernen, man kann auch umlernen.
Wir lernen ja alle täglich um. Also weißt du, ich meine, vor ein paar Jahren wusste niemand, was FaceTime oder Zoom ist oder wie man ein Tablet benutzt. Wir lernen doch alle ständig dazu.
Ja, voll.
Warum fällt es uns dann bei so sozialen Themen so schwer?
Warum ist es in der Sprache so schwer? Ja, voll.
Ja.
Und sozialen Themen, total.
Ja. Aber die Leute sperren sich da. Aber eben gut, ich kenne es auch selber bei mir. Manchmal wird es mir auch zu viel. Manchmal denke ich mir auch, oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Ich meine, auch eine Art Frustration darf natürlich auch, gehört dazu, ist auch erlaubt. So.
Ja, aber kann man auch mal haben.
Ist halt die Frage, ist halt aber auch die Frage, wie trägst du das nach außen? Mhm. Das ist ganz wichtig.
Natürlich. Aber sich so komplett dagegen zu sperren und dann aber eigentlich etwas, was einem selber irgendwie, wo man selber von profitieren könnte. Das ist halt auch so paradox.
Ja, also die Frage ist doch, gibt es wirklich in deinem Umkreis, würdest du sagen, gibt es in deinem Umkreis jemanden, der sich aktiv mit toxischer Männlichkeit auseinandergesetzt
hat? Ein Mann?
Ja, ein Mann.
Ich frage mich bei einem, den ich kenne. Aber das war's, glaube ich.
Also ich kenne es auch so, ja, bei einem, den kenne ich nicht besonders gut, bei dem hatte ich aber den Eindruck, der hat sich wirklich damit auseinandergesetzt. Aber sonst habe ich auch so Männer, kenne ich auch Männer, die die Begriffe vielleicht kennen und sagen, ja, es ist echt richtig schrecklich, aber sich nicht wirklich damit auseinandersetzen.
Nee, das ist irgendwie, also eben, also ich, und deswegen und deswegen führt es auch oft zu dieser falsch verstandenen Definition des Wortes. Ja, voll. Weil es einfach oft so verstanden wird, Männlichkeit gleich toxisch. Nein.
Ja, überhaupt nicht. Mhm. Das ist einfach ein anerzogenes Konstrukt.
Ja.
Und man will Männlichkeit überhaupt nicht mit irgendwas. Nicht jeder Mann ist ein Problem. So.
Ja. So, ich habe auch noch du hattest ja schon dieses eine Buch erwähnt und ich habe auch noch zwei Sachen, die ich gerne nennen würde. Die eine, das ist eine Doku, die hatte ich auch irgendwann schon mal genannt, aber die kann ich wirklich nur empfehlen. Die gab's mal auf Netflix. Ich habe geguckt, die gibt's da gerade leider nicht mehr. Aber es ist trotzdem wirklich, wirklich empfehlenswert, um das irgendwie alles zu verstehen, weil ich habe den irgendwann, weiß ich nicht, 2015 gesehen, diese Doku. Und mir ist da, ich habe da so viel danach irgendwie plötzlich verstanden. An sich, über die Welt, über Emotionen und so weiter. Und ich kann die wirklich empfehlen. Und die heißt The Mask You Live In. Und da geht's halt einfach hauptsächlich zwar um die USA, aber es ist, lohnt sich trotzdem wirklich, sich das mal anzugucken. Ja, da geht's halt eben um toxische Männlichkeit. Und dann habe ich noch einen Artikel, den würde ich einfach irgendwie so noch posten in die Shownotes. Da kann man sich quasi nochmal irgendwie verschriftlich durchlesen, was ist toxische Männlichkeit, was ist toxische Weiblichkeit und so weiter.
Also genau, eben dieses Buch, dann würde ich auch nochmal sagen, dieses Buch von J.J. Bohler, was ich auch genannt habe, ist extrem interessant auf jeden Fall. Das kann ich extrem empfehlen, weil er ist POC und ich weiß nicht mehr genau, aus welcher Kultur er stammt. Aber auf jeden Fall ist es ja auch so interessant, wie unterschiedlich Männlichkeit in vielen Kulturen ist. In Indien halten Männer Händchen zum Beispiel.
Ja.
Was in Großbritannien wenn da zwei Männer Händchen halten, die quasi hetero sind, das ist ja dann schon, weiß ich nicht, mindblowing. Da rasten ja alle völlig aus.
Ja, voll.
Naja, auf jeden Fall, das ist total interessant, weil es aus so vielen verschiedenen Perspektiven irgendwie ist. Und für Einsteiger, sage ich jetzt mal, ein total gutes Buch ist Boys Don't Cry von Jack Irvin. Und auch ein sehr gutes Buch ist Männlichkeit toxisch von Andrew Smiler.
Sehr gut, da kommen nämlich auch die Männer zu Wort. Das habe ich nämlich halt auch gedacht, weil ich meine, wir sind jetzt halt natürlich zwei Frauen, die über toxische Männlichkeit reden. Das ist uns schon auch bewusst.
Na voll, klar, natürlich.
Aber
ich glaube, es lohnt sich so krass, als man ein Buch darüber zu lesen. Es lohnt sich so krass, weil ich glaube, man hat denselben Effekt, wie wenn wir ein Buch über Feminismus lesen oder über weibliche Erfahrungen in der Gesellschaft, weil man sich so viel damit identifizieren kann. Und das hat mir ganz viel gebracht in meinem Frauwerden. Und ich glaube, dass es Männern ganz genauso geht. Also ich glaube, du kannst nur gewinnen, wenn du dich damit auseinandersetzt.
Absolutely.
Und das habe ich zum Beispiel ja auch meinem Ex-Freund immer gesagt. Du kannst doch nur gewinnen, wenn du Dinge teilst.
Total. Total.
Und, aber ja, das ist einfach eine Sisyphus-Arbeit letztendlich.
Mhm. Ja, ich glaube, das spielt halt auch wahrscheinlich gut. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach Angst.
Natürlich, ja klar. Ja, natürlich ist es Angst. Aber ja, ich kann mich zurzeit dann nicht anders drüber äußern, als dass ich genervt davon bin, weil für mich das auch eine Form von Egoismus ist.
Ja, so. Natürlich. Ist es auch. Ja.
Und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Also, get your shit together. Also, ich weiß nicht, wir leben in so einer privilegierten Welt, haben die Möglichkeiten zu Therapie, zu weiß ich nicht was. Dann hast du vielleicht sogar einen Partner, eine Partnerin, die dir anbietet, für dich da zu sein. Und du fährst so eine Ego-Nummer. Da habe ich muss dir ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das geht mir einfach so auf den Sack.
Ja, feige. Es ist halt einfach richtig feige und faul.
Ja, also ja, irgendwie schon. Und
Didim. Slating.
Ja.
Ja, aber ist auch richtig so. Ja. Naja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie relativ klar machen können, hoffe ich doch, worum es bei der toxischen Männlichkeit geht, wie das irgendwie verankert ist in den Grundtiefen unserer Gesellschaft, in den Köpfen und ja, vielleicht hat ja, gibt es da ja irgendwie Menschen, die sich damit weiterhin auseinandersetzen möchten. Das wäre schön.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich. Ne?
Richtig, no. So.
Das war aber frisch und knackig heute bei uns.
Zap, zap, die zwei Referentinnen, oder?
Ja.
Kann uns keiner was vormachen.
So sieht's aus. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Was gab's heute zu essen?
Ich war heute wieder im Wald. Ich habe heute wieder Pilzchen gesammelt.
Nein.
Ei, ich bin ja jetzt Pilzsammlerin geworden.
Dawn war ja letztens, hat sie, glaube ich, erzählt, mit Frau Pilzhunter auf Pilzsuche.
Aha.
Und sie hat einen Pilz mitgebracht, der war so groß wie ein Totenschädel und sah auch so aus.
Und der war lecker.
Ja, wirklich?
Der war so geil. Ich habe daraus eine Pilzcremesuppe gemacht. Na, jetzt wird's wieder kulinarisch. Also hier, ne, schön Zwiebelchen angebraten, Knoblauch, ne, in Öl, lecker angebraten, dann den, zap, zap, den Totenkopfpilz rein, ne, der war so richtig groß und weiß innen drin, so wie Marshmallow, so ein bisschen. Schön rein, ne, und dann schön Sojasahne, Brühe, schön püriert, lecker, oh, war das lecker. Das hat so richtig nach Pilz geschmeckt, so wie Pilz, wie der ideale Pilz schmeckt. So hat das geschmeckt.
Und heute hast du dir wieder gegönnt.
Heute war ich mit einer Freundin. Ich habe, wir haben nicht ganz so viele Pilze gefunden. Wir haben auch nur zwei. Also wir haben, da gab es relativ viele Pilze, aber ich bin jetzt kein Profi. Ich kann so drei Pilze, sagen wir mal, erkennen, wo ich weiß, okay, die kann man essen. Und davon haben wir dann, eine Sorte gefunden. Das waren nicht die gleichen, aber ich war mir nicht ganz sicher, weil die sich sehr ähnlich sahen. Aber wir haben dann im Internet nochmal geguckt, die waren alle essbar. Und sie hat die jetzt aber mitgenommen. Ich hoffe, sie überlebt es. Auf Holz ihr klopft. Nein, eigentlich waren wir uns relativ sicher, dass das dieser eine Pilz war. Ja. Genau. Nö, das war schön. Es macht schön so im Wald, macht Spaß so im Wald rumzukrabbeln im Gebüsch. Ja, war schön.
Ah, das klingt ja aufregend.
Aber ich habe ja deine Frage noch nicht beantwortet. Bei mir gibt es heute gepimpte Yum-Yum-Suppe gleich noch.
Ah.
Das mag ich ja auch
hier
gerne.
Hier schön mit Glutamat, ne? Ballast dich
yes.
voll.
Schön mit Zucchini, Zwiebeln, Sojasahne, noch ein paar Kerne rein. Geil.
Stimmt, das isst du gerne.
Aha.
Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Du?
Na, ich freue mich ja immer, wenn es die Lebkuchen gibt,
ja.
weil die vegan sind. Da schlage ich ja gerne mal
Aha.
zu. Aber gut, ich meine, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, werden Weihnachtsmärkte stattfinden?
Nee,
ich weiß es gar nicht.
Soweit ich
gar
weiß nicht, ne.
Ah ja, kann ich mir gar keinen Glühwein so richtig reinstellen.
Kannst du dir keinen reinstellen, ne?
Ja. Ich habe mir am Wochenende aber schon ein bisschen einen reingestellt, muss ich dir sagen. Freitag und Samstag.
Ah, uff.
Seitdem du nicht mehr trinkst, muss ich ja für dich mittrinken.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Ja.
Aber du wirst dem nicht gerecht. Du trinkst nicht das, was ich getrunken hätte.
Was hättest du denn bitte getrunken?
Ja, du weißt doch, dass ich immer richtig viel gesoffen habe und so viel, wie ich gesoffen
Ach so,
habe.
Ja, ich dachte jetzt Bäh. Geschmacklich. Ich
Ach so,
dachte,
nee.
Du bist enttäuscht von meiner
Nö.
Auswahl.
Einfach
der
von der Menge.
Ja, gut, also dann wäre ich ja tot.
Wenn du die Menge von dir und von mir noch zusätzlich, ja, wahrscheinlich.
Ja. Nee, das würde ich nicht überleben. Das würde ich nicht überleben.
Ja, was hast du denn gegessen?
Heute?
Ja.
Zum Frühstück eine Pizza,
oh,
vegane Dönerpizza.
Geil!
Ich bin ja gerade außerhalb Berlins und da gibt es eben diese vegane Dönerpizza. Das ist ein geschmackliches Highlight. Oh. Dazu habe ich mir noch eine Linsensuppe gegönnt.
Noch dazu?
Ja, naja, ich war ja saufen gestern, ne? Und ich habe nichts anderes gerade. Habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du mal richtig einkaufen hier beim Dönermann. Und das war auch interessant, weil ich dachte erst, lasse ich mir das liefern. Man ist ja bequem sonntags. Und dann habe ich aber gesehen, die normale Dönerpizza im Laden 10 Euro, was eh schon viel ist.
Ja.
Geliefert hätte die 14 Euro gekostet. Und dann noch eine Liefergebühr von 1,50 Euro. Dann bin ich natürlich aufgestanden und bin hingelaufen.
Hallo, das ne? kann ich verstehen. Das sind ja, pff, ne? das ist ja unglaublich.
Ja.
Ein Glück bist du da bald wieder weg.
Ja, ich, aber gut, ich bin auch gespannt. In Neukölln ist ja Corona-Hotspot, wie mir gesagt wurde, ne?
Ach, ich lebe, bei mir ist alles gut.
Ja, gut, du bist ja auch immun wahrscheinlich.
Ich trinke Bleach. Nee, ach hä? Ja, ist ja auch irgendwie.
Ja, ist auch, irgendwie ist es auch egal, ne? Also irgendwie bin ich auch gar nicht mehr so, ich weiß nicht, beim ersten Lockdown war man ja wirklich so, oh, aber mittlerweile denke ich mir auch nur noch so, naja, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, ich meine, wenn man, wenn wir es kriegen, wenn irgendjemand das, also dann kriegt man es halt und ja, wird dann sehen, was passiert so, ne? Ich meine, mehr tun, ja, als ja, irgendwie sich an diese, an die Aha-Regeln halten und irgendwie, ja, ja, und kann man nicht machen. Also, ja.
Ja.
Und jetzt, man muss es natürlich nicht provozieren, klar, aber ich meine, ansonsten, ja.
Ja, und du hattest ja auch am Wochenende eine richtig wilde Zoom-Party.
Oh, wilde Zoom-Party. Zoom, Zoom, Zoom. Ja, war ein bisschen.
Nee, aber war nicht.
War, ja, ja, ich meine, ist natürlich einfach nicht das Gleiche. Und wenn das dann halt irgendwie so Leute sind, die sich natürlich an sich auch nicht kennen und dann ist man auf einer Zoom-Party zusammen, dann ist es halt noch mehr awkward so.
Oh nein.
Ne? Und dann ist dann da die Verbindung irgendwie nicht so gut und man versteht sich nicht so richtig und es ist halt, also ja, es war leider, so leid mir das tat, ein bisschen eine traurige Veranstaltung.
Hm. Ne? Haben wir eigentlich über den Wendler schon gesprochen?
Nein, Viola, go for it.
Naja, das wird ja jeder mitbekommen haben, dass der gute Wendler sich von Attila Hildmann hat inspirieren lassen und sich jetzt auch auf die Seite der Querdenker, der Verschwörungstheoretiker geschlagen hat und komplett seine Karriere, sein Leben zerstört hat innerhalb von einem Tag. Das muss man auch erstmal schaffen.
Muss man erstmal hinkriegen, geil.
Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Und ich lese aber in letzter Zeit weniger über den. Ich weiß nur, er hat jetzt auch so eine Telegram-Gruppe wie Attila Hildmann. Attila Hildmann hat ja unter anderem gesagt, es werden sich noch mindestens 10 weitere Prominente in den nächsten Tagen äußern.
Ja, bis jetzt nichts weißt passiert, du nämlich, ne? Wer da auch so ein bisschen mitgezogen ist?
Nena.
Ja.
Ja, aber sie hatte doch nur so einen christlichen Post oder was hatte sie da? Irgendwas war doch irgend so ein Jesus-Gott-Gelaber, was sie da abgelassen
hat. Na, was ich gelesen habe, das ist halt irgendwie so ein bisschen, also sie hat sich jetzt nicht so klar positioniert, aber es war so ein bisschen, ja, man sieht, man, die, die klar sehen und denken können, wissen schon, was richtig ist, in so eine Richtung ging das. Aber sie hat sich nicht konkret positioniert wie der Wendler zum Beispiel.
Und dann hat doch Xavier Naidoo nur so diese Beten, den betende Hände-Emoji da drunter gesetzt.
Praise
unter ihrem
the
Post.
Lord. Aha.
Praise the Lord.
Ja, also ich meine, das ist, es ist mir alles richtig egal, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, der Wendler war immer schon schrecklich, aber hatte natürlich auch einen Unterhaltungsfaktor. Aber ja, also ist auch eigentlich kackegal, dieser Typ, ne? Hoffentlich infiziert er niemanden mit seinen kranken Gedanken. Das ist halt eigentlich,
naja, das,
ne,
ist halt eher das Problem. So, also klar. Ja, also ich hatte eben nur bei RTL gab es so ein Interview mit seinem Manager. Und das hat mich tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise schon berührt, weil dieser Manager so fertig war.
Ach krass, okay.
Weil der halt so erzählt hat, wie das alles von passiert ist, dass er innerhalb von zwei Wochen das mit ihm passiert ist. Und es gibt auch noch so Interviews, okay, als DSDS losgegangen ist, wo der Wendler auch noch, also der Wendler sollte dieses Jahr in der DSDS-Jury sitzen, hatte auch schon einige Drehtage dafür und dann hat er von heute auf morgen alles hingeschmissen und ist einfach in die USA gefahren. Und da, am Anfang gab es noch so Interviews mit ihm, wo er auch so, ja, hier am Set passen alle total auf, es ist wirklich vorbildlich. So hat er sich anfangs noch geäußert und dann innerhalb von 2 Wochen hat er sich komplett verändert, umgewandelt, hatte Kontakt mit Attila Hildmann und hat dann von einem Tag auf den anderen diese Insta-Story gemacht, wo er irgendwie die Bundesregierung steckt hier mit irgendwem unter der Decke und so. Also es ging wahnsinnig schnell und für den Manager ist es halt richtig krass. Und ich meine, der hat sich sein Leben zerstört, dieser Wendler, der war ja schon immer irgendwie richtig verschuldet, hat sich aber in den, vor allem dieses Jahr, sich wirklich zurückkämpfen können, sich befreien oder die Schulden zurückzahlen können und hätte jetzt über 2 Jahre richtig gutes Geld verdienen können. Der hatte Verträge mit RTL für einige Shows, Werbeverträge, Werbedeals, die, ja, und jetzt ist er abgehauen und jetzt wird er in Millionenhöhe von RTL verklagt werden. Der hat sich alles zerstört, alles. Wo man sich fragt, war es das wirklich wert? War es das wert?
Ja.
Und vor allem, ich denke mir halt auch immer so, es ist ja, natürlich, du kannst Corona daran zweifeln, du kannst die Maßnahmen scheiße finden. Ich finde auch einiges schwierig, was die Bundesregierung macht, was die Corona-Pandemie angeht. Aber warum muss man das auf so eine extreme Art denn äußern? Warum kann man denn nicht irgendwie normal Kritik äußern? Das verstehe ich nicht.
Ja, ja, voll. Natürlich, aber ja, ach Gott, irgendwie. Ich bin halt, ja.
Ja, du bist raus, du bist da raus.
Ja, der ist mir zu egal, als dass ich da irgendwie, ja aber. Das
verstehe ich.
Mir ist gerade eingefallen, wir müssen noch einen Follower grüßen.
Ja, bitte, ja.
Ich hab schon, du sagst Stopp, ja? Ja. Okay.
Stopp.
Franz Herzog 1.
Franz Herzog 1. Das klingt.
Franz Herzog hat
einen Mann mit Status, Geld und Macht.
I'm not sure. weil Franz Herzog 1 hat kein Foto, hat 0 Posts, hat 2 Follower und ist Follow 2. Und einer davon sind wir.
Und der andere? Wem followt er noch?
The Sweet Vandals. Das ist eine Band aus Madrid.
Ja, also man könnte jetzt denken, das ist bestimmt ein Fake-Account, den Don und Viola erstellt haben, damit sie 111 Follower haben.
Aber das stimmt nicht. Niemals.
Das ist wirklich nicht so. Das ist wirklich nicht so. Naja, aber Franz Herzog, dann, ja, gut, fick.
Halt den Pimmel steif, Franz Herzog.
Haltet die Pimmel steif. Und die Pussys wet.
Oh yeah.
Cardi B, um auch noch mal Cardi B zu zitieren. Ja, danke. Damit endet auch dieser wundervolle Podcast. Und bis zum nächsten Mal.